und der Apostel. Ja, wir haben gesagt, das ist wichtig, dass wir wissen, er tretet für uns ein und er kann denen helfen, die versucht werden. Und so wurde er als der große Hohepriester hervorgehoben. Es werden ja diese alttestamentlichen Autoritäten für das Volk Israel im Vergleich mit Jesus immer wieder gebracht. Und der Jesus, der auch unser Hohepriester ist, der vor Gott für uns eintritt, der kann uns helfen. Und an ihm haben wir Anteil. Die neutestamentliche Gemeinde, die hat Anteil an Christus. Aber gleichzeitig in den Texten sehen wir, die decken sich sogar, wo das so deutlich wird, dass wir teilhaben an Christus, da wird auch eine Bedingung gestellt. Wenn wir die Zuversicht nicht aufgeben, denn das begleitet uns diesen ganzen Brief. Es waren, so ist ja auch die Überschrift, die Hebräer, Menschen, die auch das andere Glaubensleben in ihrem Volk kannten, den Tempeldienst, und sich zu Jesus gewandt haben, gläubig wurden und in der Gefahr waren durch die schweren Umstände, durch das, was sich so im praktischen Leben auf einmal offenbarte, dass sie auch leiden mussten, ihr Besitz verloren, dass eine große Gefahr da stand, dass sie sagten, ob das alles wirklich so ist, ob der Jesus wirklich der Messias ist, sollen wir wirklich auf ihn vertrauen? Das war ihre große Frage. Und mit viel Überzeugungsgedanken führt der Apostel die gläubigen Juden immer tiefer zu Jesus und nimmt die Gemeinde Gottes immer von heute, uns, immer mit hinein in diesem Vertrauen und Schauen auf Jesus. Geschwister, wenn uns das etliche Mal zu viel wird, dass wir sagen, das muss mal irgendwie praktisch sein, dann ist es wahrscheinlich auch zum Teil, dass wir das so und so gewohnt sind, dass wir das gar nicht mehr uns da rein vertiefen, was das ist, auf Jesus zu schauen. Aber der Text soll uns heute helfen. Wir wollen jetzt weiterlesen, Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Das ist jetzt wieder die Schlachterübersetzung. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Denn er hat an einer Stelle von dem siebten Tag so gesprochen. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Da nun noch vorbehalten bleibt, dass etliche in sie eingehen sollen und die, welche zuerst die Heilsbotschaft verkündet worden ist, wegen ihres Unglaubens nicht eingegangen sind. So bestimmt er wiederum einen Tag, ein Heute, in dem er nach so langer Zeit durch David sagt, wie es gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Wir haben hier in diesem Abschnitt eine vielfache Wiederholung von diesem Wort Ruhe. Und es ist bestimmt, glaube ich, hilfreich, wenn wir das nochmal kurz beleuchten, was für Bedeutung das hat. Ob das bei jedes Mal, wenn das hier in diesem Text erwähnt ist, ob das die gleiche Ruhe bedeutet. So haben ja wir alle eine gewisse Vorstellung aus unserem alltäglichen Leben, was Ruhe bedeutet. Und so für junge Menschen und ältere Menschen ist der Begriff anders belegt, was die Ruhe bedeutet. Aber was sagt ihr in diesem Text? Und jetzt wollen wir mal so das machen, dass wir den Text noch einmal lesen. Ich habe die Worte Ruhe da hervorgehoben mit fetter Schrift. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir das jetzt aus dem Text schon herausfinden können, welche Ruhe ist gemeint in dem einzelnen Abschnitt. Wir nehmen Vers 1. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Ja, was kann das für eine Ruhe gemeint sein hier? Wir werden das hier nicht festlegen. Einfach vielleicht ein paar Gedanken und dann gehen wir das mal jeden Text so durch und dann schauen wir uns noch mal an. Welche Ruhe kann das hier gemeint sein? Einfach, was ist unser Eindruck? Die himmlische Ruhe. Ja, dann keine andere Gedanken mehr sind, da lesen wir Vers 3, hier kommt es zweimal vor. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. So, das erste Ruhe, was kennen wir hier? Gläubig sind, die sind in seine Ruhe eingegangen. Die gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Was ist das? Nochmal? Auch die himmlische Ruhe. Ja, wir merken, der Text allein gibt es nicht ganz her. Nee, das kann man vielleicht nicht ganz genau sagen, aber wir sagen mal, dass Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Wenn man das als eine Verheißung sieht, dann kann man das, denke ich, einfach auf den Himmel, auf die Rettung, auf die Ewigkeit beziehen. Aber so ganz genau ist es nicht. Die dritte Ruhe hier, das hier, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Was war das? Das war Kanaan. Das war für das Volk, das aus Ägypten wandert und im Lande Kanaan eine Ruhe bekommen sollte. Und da sind sie nicht eingegangen. Also so, wir merken, das Wort hat hier nicht auf jeder Stelle die gleiche Bedeutung. Denn er hat an einer Stelle von dem siebten Tag so gesprochen. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. So, hier ist die Ruhe Gottes wahrscheinlich deutlich für uns aus dem Zusammenhang, dass von dem siebten Tag gesprochen ist. So in 1. Mose 2,2, da heißt ja das so, dass Gott die Werke vollendete und das ist hier so auch gemeint. Und hier noch einmal die Wiederholung in 4,5 und hier wiederum, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Es ist wieder das Verneinende, das, was Gott da geschworen hat. Und es ist ja auch so, dass die ganze Generation der Menschen, die Verantwortungsträger, die sind in der Wüste gestorben. Anstatt die Ruhe zu haben, gab es da 600.000 Gräber. Was von dem Weg her, von der Zeit her, wirklich nicht nötig war. Das war nicht gegeben. Das war so auf Gottes oder auf die Folge von der Sünde des Unglaubens, wie der Text uns hier sagt, gingen sie nicht in diese Ruhe ein. Da nun noch vorbehalten bleibt, dass etliche in sie in die Ruhe eingehen sollen und die, welche zuerst die Heilsbotschaft verkündet worden ist, wegen ihres Unglaubens nicht eingegangen sind. Von welcher Ruhe ist hier gesagt, in sie, in die Ruhe? Da nun noch vorbehalten bleibt, dass etliche eingehen sollen. Dass wir das einfach von unserem Empfinden einfach mitteilen. Also, hier sagt er auch nicht genau in welche, aber in Gottes Ruhe werden einige eingehen, ja. Dann haben wir Vers 8 nochmal, denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. Also haben wir hier wieder die Ruhe in Kanaan, ja, so. Die Ruhe, die mit Josua verbunden ist oder die direkt mit dem Land verbunden ist. Und dann kommt noch einmal, aber so bleibt dem Volke Gottes noch eine Sabbat, noch Sabbatruhe vorbehalten. Was ist das? Das tausendjährige Reich zum Beispiel können wir hier offen lassen. Das kann es sein. Und Vers 10, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den seinen. Welche Ruhe ist das? Ja, dann das werden wir dann bei dem Text durchnehmen. Wir gehen hier jetzt nur die unterschiedlichen Ruhen durch. Was würdest du sagen? Ja. Seine Ruhe. Die Ruhen von ihren Werken. Das kann es sein, ja? Deswegen merken wir können das von dem Text selber nicht immer nur direkt ableiten, aber im Zusammenhang wird das schon möglich sein. Und es sind schon unterschiedliche Ruhen gemeint. Das soll uns einfach jetzt einmal sichtbar werden durch diesen überfliegenden Gedanken. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand dem gleichen Beispiel des Unglaubens verfalle. Auch hier wieder jene Ruhe. Wir können uns das vorstellen, dass es hier das ist, was uns betrifft, weil hier spricht ja wieder die Gemeinde an, die spricht die gläubigen Menschen an des Neuen Testaments und der Ruf geht an sie. Und da, glaube ich, haben wir aber auch noch wieder Anteil an einigen Ruhen Gottes, die wir gleich mal zusammen betrachten. Ich habe hier 5 aufgeführt. 5 Ruhen, die vom Wort Gottes her betont, unterstrichen werden, die bestimmt auch nicht eine vollständige Liste sind. Einmal ist das die Ruhe der Schöpfung. In die Ruhe seiner Schöpfung. Wir haben ja das hier auch in diesem Text. Einmal habt ihr das gemerkt, dass da so ein Nebensatz in Vers 3 kommt. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Ja, er spricht da, die werden dann nicht reingehen und sagt aber gleichzeitig, und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Also die Ruhe der Schöpfung, das ist einmal, als Gott diese Welt macht und lesen wir in 1. Mose 2,2. Und Gott hatte am 7. Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am 7. Tag von seinen ganzen Werken, von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Hier in 2. Mose 31 wird dieser Tag und diese Handlung Gottes verbunden mit dem Sabbat. Und auf diese Handlung Gottes, weil Gott das so gemacht hatte, sollte der Mensch das auch so machen. Er sollte an Gottes Ruhe Anteil haben. Das ist die Ruhe der Schöpfung, die auch von der Vollendung her, ich kann das später vielleicht noch einmal kurz stehen bleiben drauf, das sagen uns auch die Menschen, die sich mit der Wissenschaft befassen, dass im ganzen Universum nichts Neues entsteht, im Sinne von nichts geschaffen wird. Alles, was entsteht, kommt aus einer anderen Materie, es kommt aus einer Verwandlung schon bestehender Sachen. Es entsteht nichts, was nicht gewesen ist. Für uns vielleicht ein bisschen unvorstellbar, wenn wir jetzt sagen, wir pflanzen was, dann entsteht doch eine Pflanze, da war doch nichts und da ist eine. Aber die ist nicht aus nichts. Auch sie selber hat etwas in sich genommen, was schon war. Und es wird nichts auf diesem ganzen Universum, ist nicht ein Atom, der von irgendwo herkommt, neu. Und das ist, glaube ich, das, was hier von der Schöpfung gesagt ist, dass Gott hat das vollendet. Alles, was jetzt geschieht, lebt aus dieser Vollendung, aus der Schöpfung. Und in dieser Schöpfung gibt es eine Ruhe, die wir hier im Vers 3 gelesen haben. Und Gott, obwohl die Werke seit der Schöpfung vollendet waren. Das Hineingehen nach Kanaan, was wir hier gelesen haben, war hier auch in unserem Text eine Bedeutung von Ruhe. Das war dem Volke Gottes versprochen worden, obwohl wir das lesen, dass Mose hier das zugesteht und sagt, die Ruhe wird euch der Herr da geben, weil er geht ja da selber auch nicht ein. 5. Mose 12, da ist das, dass Mose das so deutlich sagt, dass es diese Ruhe auch gemeint ist, dass die auch hier von Gott so gedacht ist. Ihr werdet aber über den Jordan ziehen und in das Land, in dem Land wohnen, das euch der Herr, euer Gott, zum Erbe geben wird. Und er wird euch Ruhe verschaffen vor allen euren Feinden ringsum, und ihr sollt sicher wohnen. Die Sünde verdirbt in dieser Welt die Ruhe. Das, was hier versprochen wurde, hat sich nicht wirklich lange gehalten. Das war eine ganz kurze Zeit. Und dann war wieder Unruhe. Und dann war wieder Krieg und Zerstörung. Dann lesen wir im Neuen Testament, dass als Jesus das in Matthäus 11, diesen großen Ruf ausgesprochen hat für die beladene Menschenseele, dann können wir sagen, dass es eine Ruhe gibt der Sündenvergebung. Oder wir können vielleicht sagen, die Ruhe des Gewissens. Dass das eine geklärte Sache ist. Matthäus 11, 28. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ja, ich werde Ruhe geben. Das ist eine Ruhe der Sündenvergebung. Und wenn wir jetzt an unseren Text denken, dass es eine Ruhe gibt noch für das Volk Gottes, dann glaube ich, dass diese Ruhe da vielleicht auch gemeint ist, dass wir auch da hineingehen können, dass es aber auch noch mehr gibt. Und die Ruhe der Hingabe, das ist dann der folgende Vers, Vers 29, da wird ja gesagt, nehmt auf euch mein Joch. Und es wird wieder eine Ruhe versprochen. Das ist so diese Ruhe der Nachfolge. Wenn wir nicht nur bei der Sündenvergebung bleiben, sondern auch in der Hingabe leben, dann gibt es eine gewisse Ruhe, die wir sonst nicht haben werden. Die uns irgendwo immer was fehlen wird, weil wir in diesem Bereitschaft, Jesus nachzufolgen und freiwillig das Joch auf uns zu nehmen, weil wir das vielleicht verweigern. Und dann die Ruhe der Ewigkeit. Das, was wir hier auch schon zitiert bekommen, die werden ruhen und ihre Werke werden ihr nachfolgen. Das ist ja das große Verheißungswort in Offenbarung 14, selig sind, die in dem Herrn sterben. Sind sie ruhen von ihren Werken. Und diese Ruhe der Ewigkeit, die ist auch in diesem Text, haben wir, glaube ich, alle, außer vielleicht diese beiden, aber können wir da auch in einigen Stellen verstehen, dass die da auch mit gemeint sind. Wenn wir jetzt einen kleinen Überblick machen, da Dann glaube ich, können wir das so formulieren, von diesem ganzen Abschnitt. Gott besitzt von Anfang an eine Ruhe. Und die hat er auch den Seinen verheißen. Das meint dieser kurze Satz in Vers 3. Obwohl die Werke von Anbeginn vollendet waren. Die Israeliten von damals sind wegen ihres Unglaubens nicht in die Ruhe eingegangen, in die Ruhe Kanaans. Selbst Josua brachte das Volk nicht in die wirkliche Ruhe. Und das ist ja hier der Gedankengeschwister. Wir haben hier gleichzeitig einiges. Wir haben hier eine Mahnung an uns, eindeutig eine große Mahnung an uns, dass wir diese Gefahr, dass Unglaube unser Leben zerstören kann, nicht übersehen. Wir haben hier aber auch gleichzeitig den Vergleich wieder, dass Jesus größer ist als Josua und dass Jesus größer ist als David. Denn David hat ja auch von einem Heute gesprochen und hat sie auch nicht zur Ruhe gebracht. Und Josua hat sie auch nicht zur Ruhe gebracht. Dass wir merken, hier ist aber auch gleichzeitig in diesem Text immer wieder der Ruf an uns und der Ruf an die damals gläubige Juden, gläubig gewordenen Juden, dass diese Ruhe, von der das Volk Gottes so eine große Verheißung hat, die lag auch nicht mal damals. Auch wenn die da nicht eingegangen sind, aber das war auch nicht wirklich die Ruhe. Die Ruhe ist in dem Kommenden, was Jesus vorbereitet hat und was in der Ewigkeit die Vollendung findet. Gott setzt unter David einen neuen Tag fest, an dem die Gläubigen in die Ruhe eingehen werden. Und das ist die Ruhe, in die wir bald eingehen werden, wenn wir ausharren. So, das ist der Gedanke von dem ganzen Text. Man kann draußen bleiben, bei offenem Eingang. Wenn wir, so haben wir im Vers 1 gelesen, wodurch, wenn wir uns die Frage stellen, wenn wir unbedacht sind, gleichgültig und ohne Glaube. Und wenn die Bibel Glaube erwähnt, dann meint sie immer den biblischen Glauben, der echt ist, der dann auch, wie die Schrift uns sagt, Werke des Glaubens vollbringt. Und deswegen wiederholen wir das nicht jedes Mal, dass wir sagen, welcher Glaube gemeint ist. Wenn die Bibel von dem Glauben spricht, da setzt sie das voraus, dass es echter Glaube ist. Wenn es ohne Glaube ist. Wenn wir jetzt sagen, der Text spricht auch von einer Furcht, lass uns nun mit Furcht darauf bedacht sein. Dann sollen wir hier auch wissen, dass es nicht ein Widerspruch ist. Wir lesen in der Schrift sehr deutliche Worte, die die Furcht als etwas Störendes und Schädigendes betrachten. Wenn wir so an die Worte denken wie im Römerbrief, denn wir haben nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, dass wir uns wieder fürchten müssen. Ja, das ist eine Art Furcht. 2. Timotheus, wir haben nicht den Geist der Furcht bekommen, sondern der Keuschheit, der Liebe und der Besonnenheit. So, diese merken wir schon und hier wird uns auf einmal zugerufen, wir sollen uns fürchten. Und Geschwister, auch das ist richtig, dass wir das zusammen so auch stehen lassen und auch in unserem Leben nicht sagen, Furcht immer schlecht. Furcht ist nicht immer schlecht. Es gibt gute Furcht. Und die haben ja wir auch in unserem Alltagsleben. So, wenn wir jetzt mit unseren Enkelkindern spazieren gehen, dann sagen wir denen schon, dass sie nicht immer wieder nicht auf die Straße laufen. Sie sollen Angst haben, damit man nicht etwas macht, was für sie gefährlich ist. Das ist eine ganz normale Furcht, die wir auch als einen Schutz empfinden und die auch im Glaubensleben so ihren guten Platz hat. Und wenn wir schon von der Gottesfurcht sprechen, die ist sehr deutlich in der Bibel im Alten und Neuen Testament überall bezeugt, aber auch unser Lebenswandel, glaube ich auch, Philipper 2, 12 ist ein sehr bestätigender Text, der uns dazu ermutigt, dass wir das aus unserem Glaubensleben nicht verbannen. Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern auch jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Wie kann man das verstehen, dass wir einmal nicht den Geist der Furcht haben und einmal mit Furcht und Zittern? Die Erklärung kommt hier weiter, denn er sagt, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen und das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Deswegen, Geschwister, deswegen ist es wichtig, dass man das nicht gleichgültig macht. Wenn Gott sich herablässt, Zeit nimmt, Mensch wird, leidet, die Sünden, unsere Sünden auf sich nimmt. Das wirkt ja alles. Und wir sagen, ist egal. Dann sagt er, da sollst du dich fürchten. Das ist nicht gleichgültig. Das ist nicht ein bisschen. Das ist eine ganz unbeschreiblich große Hingabe und Kraft, die Gott hier in Jesus Christus verwirklicht. Und dass wir da nicht sagen, so wie das hier steht, dann ist es schon angebracht, dass wir das mit Furcht begegnen. Dass wir das nicht gleichgültig machen. Und deswegen ist das auch hier, glaube ich, genauso gemeint, dass wir das nicht unbedacht. Deswegen gibt es gute Furcht und schlechte Furcht. Schlechte Furcht ist, wenn wir jetzt einen Schluss ziehen und sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich gerettet werde. Oh, ich weiß nicht, ob das noch alles wird. Geschwister, die Furcht braucht keiner nicht. Die führt uns nicht wirklich zur Heiligung. Die führt uns nicht wirklich zu mehr Hingabe und Liebe Gottes. Deswegen ist es schon wichtig, dass wir merken, welche Furcht wirkt in uns? Es gibt eine Furcht, dann sagt, wie wir gelesen haben, das ist nicht der Geist der Knechtschaft und Furcht. Deswegen, wenn die Furcht uns aber gerade zu dieser Echtheit, zu der Wahrheit bewegt, dann ist das gute Furcht, die uns auch im Leben nicht unbekannt sein soll. Und Vers 1 sagt uns auch noch, die Verheißung steht noch. Lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemandem von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Gedanke, dass wir den hier nicht übersehen. Bei der Warnung soll man nicht die Verheißung übersehen. Bei der Warnung soll man nicht die Einladung ausblenden. Die Einladung steht, es ist die Verheißung, dass der Eingang in die Ruhe Gottes offen ist. Wir sollen nicht zurückbleiben, aber der ist offen und die Verheißung Gottes steht. So liegt es auch dem Verfasser daran, dass er wenn er hier von der weiteren Ruhe spricht, uns Christen doch auf unser christliches Erbe hinweist. Und wir sollen diese verheißene Ruhe auch so betrachten. Die ist offen. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass man alles in Frage stellt, sondern dass man sagt, der Glaube, so wie Johannes Calvin das mal gesagt hatte, die Furcht wird uns empfohlen, nicht um die Glaubensgewissheit des Heils zu rauben, sondern sie soll uns Unruhe verleihen, damit wir nicht in den Schlaf der Sicherheit einschlafen. Die Verheißung der Gottesruhe, die gilt der Gemeinde. Das ist so der Abschnitt von 3 bis 8. Deswegen, Geschwister, er will das hier noch einmal deutlich machen, dass wir, wenn wir als gläubige Menschen sagen, es ist alles ungewiss, dann haben wir hier den Text falsch verstanden. Der Christenmensch hat einen klaren Blick auf Weg und Ziel. Das gehört zum echten Glauben. Und wenn wir hier uns an die erinnern, die eingingen, das waren Kaleb und Josua, die gingen ein. Und sie hatten die Verheißung Gottes. Und auf die Verheißung hat sich auch alles gegründet, weil Gott geredet hat. Schwester, so hat Hebräerbrief angefangen, erinnern wir uns noch, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er zu uns in diesen letzten Tagen gesprochen durch den Sohn. Und deswegen, das ist immer der Grund des Glaubens. Es gibt noch eine kommende Wirklichkeit. Da wird sich alles vollenden. Aber bei Gott ist schon jetzt alles vollendet. Und das war da im Vers 3, was wir da gelesen haben. Obwohl die Werke Gottes von Anbeginn vollendet waren. Das ist ja nur bei uns immer, dass es nicht Ruhe ist, dass wir noch nicht da sind, dass es noch kommen soll. Aber das will der Text hier sagen, dass bei Gott diese Vollendung schon immer gewesen ist. Lass uns noch einmal diesen Vers lesen. 2. Mose 31, 17. Hat einen ganz starken Ausdruck. So wird der Sabbat eingesetzt. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israels. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, aber am 7. Tage ruhte er und erquickte sich. Deswegen ist das, es ist, bei Gott ist die Ruhe schon da. Das heißt, das ist nicht, was noch immer so wie bei uns in Gestaltung ist oder im Werden ist, im Kommen ist, im Geschehen ist, sondern da ist das schon alles eine Vollendung. Und Gott löst seine Verheißungen auch ein. Und wenn hier auch aufgezählt wird, dass David das nicht vollbracht hat, Josua nicht vollbracht hat, dann lesen wir im Römerbrief über die kommende Zeit für das Volk Gottes, für das Volk Israel, sehr ermutigende Worte. Israel wartet noch auf den großen Sabbat. Gott kann seine Gnadenverheißungen und seine Berufung nicht bereuen. Das steht über das Volk Israel geschrieben. Und hier haben wir, ich habe diesen Ausdruck mal gebraucht, die nationale Bekehrung. Das steht noch aus, Geschwister, das wird noch kommen. Hier wird immer wieder gesagt, Gott wird das doch dahin bringen. Der Rest wird gläubig werden. Wer hat je so etwas gehört? Wer hat etwas derartiges gesehen? Wurde je ein Land an einem Tag zur Welt gebracht? Ist je ein Volk auf einmal geboren worden? Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Das Volk Israel wird sich an einem Tag bekehren und gläubig werden. Deswegen diese Verheißung Gottes. Wir haben gelesen, Vers 9, es ist für das Volk Gottes noch eine Ruhe vorhanden. Auch das steht noch aus und wird auch kommen. Deswegen wollen wir uns hier jetzt das zum Abschluss nehmen, Geschwister, als ein ermutigender Gedanke der Schrift. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand aus ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Wir sollen in diesen großen Warnungen die Einladung nicht übersehen. Und wenn wir wissen, dass es die Ruhe gibt, wenn wir wissen, dass es den Weg gibt, wenn wir wissen, wer der Weg ist und wenn wir hier die ganze Zeit gerufen werden, zu unserem Herrn Jesus zu kommen, der Anfang und das Ende unseres Glaubens ist, dann werden wir auch verstehen, wie eine große Einladung in diesem Wort ist. Wir wollen eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen. Denn das will der Herr. Der Weg ist offen, seine Verheißungen ändert er auch nicht. Aber der Unglaube, der kann uns immer zu Fall bringen. Und das ist so, wenn ein Mensch sagt, ich kann das nicht glauben, Geschwister, wer kann ihm helfen? Das kann ich nicht, ich kann nicht für den anderen glauben. Dann bleibt uns ja nur das Ringen um den Glauben. Und das wollen wir auch tun. Und die Verheißung Gottes bleibt für das glaubende Herz fest. Wir werden zusammen beten. Zu dir beten wir, unser Vater im Himmel. Auch jetzt im Blick deines Wortes, dass du eine Ruhe hast für uns vorbereitet, für das Volk Gottes. Und diese Ruhe, die ist in dir selber begründet. Du hast diese Ruhe geschaffen. Diese Ruhe ist vorhanden. Und diese Ruhe ist das, wo du uns hinbringen möchtest. Von unserer Unruhe des Lebens, von der Unruhe der Sünde, von der Unruhe, die uns an Sorgen begegnet, an Krankheit, an Vergänglichkeit. Wir danken, dass wir dieses im Glauben fassen können. Und wenn wir auch noch nur unterwegs sind und das noch nicht erlangt haben, dass es noch nicht unsere Erfahrung ist, dann hast du doch versprochen, dass du als Anfänger und Vollender des Glaubens dafür bürgst, dass wir ankommen. Ich bitte, dass du alle unsere ältere Geschwister tröstest, die dir gar nicht mehr so die körperliche Kraft haben, auf diese Erde zu wandern. Denn die körperliche Kraft fehlt, auch für sogar vielleicht das Alltägliche. Ich bitte, dass du uns jüngeren Menschen die Ehrfurcht schenkst und uns bewahrst von dieser Gleichgültigkeit, von dem Nichtbeachten, von dem so unbedacht an dein Heil dran zu gehen und mit deinem Heil umzugehen. Und so wollen wir uns alle bei dir treffen in deiner Ruhe. Und wenn wir auch hier Stunden der Ruhe und der Erholung haben, dann sind das auch deine Gnadenerweise. Schenke uns das bitte auch in diesem Abend. Amen.